Deutschlandfunk, Kultur heute. Vertreter aller exotischen Rollen auf der Bühne und im Film, so stand es kurz und knapp auf der Visitenkarte von Louis Brody. In den 1920er bis 40er Jahren war er in Deutschland ein vielgefragter Schauspieler, einer der wenigen Schwarzen, meist besetzt in der Rolle des klischeehaften, bedrohlichen schwarzen Mannes. Louis Brody, 1892 in der deutschen Kolonie Kamerun geboren, als Baby im Pessa. Er spielte unter berühmten Regisseuren wie Fritz Lang und Alfred Hitchcock, spielte an der Seite von Kollegen wie Hans Albers und Heinz Rühmann. Sein Name aber und auch sein Engagement als Aktivist ist heute kaum noch bekannt. Dafür wurde an diesem Donnerstagmittag in der Berliner Kurfürstenstraße in Schöneberg eine Gedenktafel enthüllt, die an Louis Brody erinnern soll. Und Mitinitiator ist Professor Robbie Aitken von der Sheffield Hallam University in England. Der Historiker erforscht die Geschichte der schwarzen Community in Deutschland und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Aitken, um nochmal von der Visitenkarte des Louis Brody zu zitieren, exotische Bühnen- und Filmrollen spielte er. Was genau für Rollen waren das? Vermute ich richtig? Heute würde man sagen, Stereotype, rassistische Darstellungen?
Ja, allerdings. Man muss sagen, dass am Anfang der 20er Jahre Brody war ein sehr talentierter und erfolgreicher Schauspieler. Aber die Rollen, die er annehmen konnte, waren sehr, sehr begrenzt. Meistens so Rollen wie der sogenannten afrikanischer Führer, Koch und so weiter, so begrenzte Rollen, trotz seiner Fähigkeiten.
Seine Fähigkeiten, Sie haben gerade gesagt, er war ein begabter Schauspieler. Wie ist Bebe Mpessa, der in seiner Heimat Kamerun wohl bereits Deutsch gelernt hat, wie ist aus ihm ein Schauspieler in den 20er Jahren in Deutschland geworden?
Das hat wirklich mit der wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun. Ich glaube kaum, dass Mpessa es vorhatte, in Deutschland zu bleiben. Der ist sicher vor dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland gekommen. Aber nach dem Krieg war er quasi dann gestrandet in Deutschland. Und seine Erwerbsmöglichkeiten waren sehr begrenzt. Aber da Film gerade mal so in Babelsberg, im Studio und so weiter, sehr beliebt war, gab es schon Rollen für schwarze Menschen.
Und für die florierende Filmproduktion im Nationalsozialismus wurde er dringend gebraucht, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Propagandazwecken?
Die Nazis haben ziemlich viele Kolonialfilme gedreht. Die wollten halt die Kolonialgeschichte neu schreiben. Und dafür haben die schwarze Schauspieler gebraucht. Und das heißt Leute wie Louis Brody, aber auch französische Kolonialsoldaten, die Kriegsgefangene waren.
Die haben mitgespielt und sozusagen gab es deutlich mehr schwarze Schauspieler, als wir vielleicht aus unserer heutigen ignoranten Sicht vermuten mögen?
Allerdings, ich würde sagen, am Ende der 20er Jahren, fast alle schwarzen Menschen, die in Deutschland zu der Zeit gelebt haben, mussten quasi Schauspieler werden, Performer werden. Das heißt Musiker, das heißt Ringer, das heißt Bühnen- und Theaterschauspieler und Filmschauspieler werden.
Genauso steht es auch in einer Kurzbiografie auf der Website filmportal.de. Da habe ich gelesen, schon im Kaiserreich sei Brody als Schauspieler, Sänger, Musiker, Ringer und Tänzer individuell wahrgenommen worden. Was weiß man über seinen Ruhm, seinen Bekanntheitsgrad?
Ja, sein Name erschien schon am Ende von dem Film. Es wurde benutzt halt für Werbezwecke. Man findet in den Kritik von Filmen, sein Name wurde erwähnt. Der war sehr erfolgreich.
Wenn sein Name bekannt war, ist er als Persönlichkeit wahrgenommen worden in der Branche?
In der Branche auf jeden Fall. Ich glaube, viele von seinen weißen Kollegen haben schon gewusst, wie talentiert er war. Aber Brody ist nicht der einzige schwarze Schauspieler, der Erfolg gehabt hat. Der erschien in weit über 50 Filmen, aber fast alle schwarze Menschen sind Schauspieler geworden.
Er war auch als Aktivist tätig und hat sich engagiert. Wurde seine Stimme überhaupt gehört, beziehungsweise was genau hat er angeklagt?
Er hat sich für die Rechte schwarzer Menschen in Deutschland eingesetzt. So zum Beispiel, der war Teil von dem afrikanischen Hilfsverein, so eine Hilfeorganisation, die um 1918 gegründet wurde. Und im Namen des Vereins schrieb er einen offenen Brief an der deutschen Öffentlichkeit, der protestierte gegen die sehr rassistische Hetzekampagne Die Schwarze Schmach. Da wollte er klar darstellen, was für Auswirkungen diese Kampagne hatte auf schwarze Menschen in Deutschland. Dazu hat er gegen Kolonialismus protestiert und Rassismus im Allgemeinen. Eigentlich, was man wissen muss, ist, dass Brody eine Show schuf. Dezember 1930 in Berlin wurde die Show Sonnenaufgang Morgenland uraufgeführt. Widerstand gegen rassistische Darstellung schwarzer Menschen in Deutschland. Es ist wirklich bemerkenswert, dass er diese Show zustande bringen konnte.
Hat er auf sich aufmerksam machen können? Hat er irgendwie seinem Aktivismus Ergebnisse erzielen können?
Das kann man nicht so leicht sagen, leider. Vor allem die Zeit war gegen Menschen wie Brody. Immer mehr über die 20er Jahre war es schwierig, Protest zu halten, dass die Stimme von schwarzen Menschen gehört würden. Und vor allem, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, war dieser Raum, sich für schwarze Menschen einzusetzen, quasi geschlossen.
Ja, ich wollte das gerade fragen. Wenn ich das richtig verstehe, dann hat sich eigentlich sein Schaffen in zwei Bereiche aufgeteilt. Dem Regime zu dienen, indem er die in Anführungsstrichen richtigen Rollen gespielt hat. Auf der anderen Seite sich aber als Aktivist für seine Rechte und für die Rechte von Schwarzen in Deutschland allgemein stark zu machen. Hat er sich ja Ärger eingehandelt mit diesem Engagement?
Ich glaube, Brody musste damit einfach leben. Es war auf jeden Fall eine Überlebensstrategie, vor allem während der NS-Zeit.
Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, später dann die DDR. Louis Brody hat Deutschland in überaus wechselvollen Zeiten erlebt. Was weiß man über sein Alltagsleben, womöglich über den Alltagsrassismus, Sie haben es gerade schon angedeutet, mit dem er auch konfrontiert war?
Ich glaube, rassistische Beleidigung war ziemlich typisch. Fast alle schwarzen Menschen in Deutschland haben das erlebt vor dem Ersten Weltkrieg, auch in der Zwischenkriegszeit, aber vor allem unter die Nazis. Die waren quasi staatenlos. Leute wie Brody, die aus den ehemaligen Kolonien kamen. Das hieß, die hatten keinen Schutz von dem NS-Regime.
Robbie Aitken, wie einzigartig ist das Schicksal von Louis Brody? Oder gilt es womöglich noch viele andere Schauspielbiografien aufzuarbeiten und der Öffentlichkeit mitzuteilen?
Ich würde sagen, dass die Geschichten von aller schwarzen Menschen, die in Deutschland ein Leben aufgebaut haben, über dieser Zeit, alle diese Geschichten sind einzigartig. Dass die quasi in Deutschland ein Leben aufbauen konnten, Familien gründen konnten, Arbeit gefunden haben, protestieren konnten gegen Kolonialismus und Rassismus und versucht haben zu überleben während der NS-Zeit. Alle die Geschichten sind einzigartig.
Und die Geschichte von Louis Brody erinnert zum Beispiel bereits an Stolperstein, ein Stolperstein für Louis Brody und seine Ehefrau in Berlin. Jetzt also auch noch diese Gedenktafel. Abgesehen von solch einer Sichtbarkeit im Stadtbild, Herr Aitken, was wünschen Sie sich? Wie kann man in Deutschland heute an Persönlichkeiten wie Louis Brody noch besser, noch präsenter erinnern?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, es ist längst Zeit, dass in Schulen und an Universitäten, dass junge Leute mehr über Leute wie Brody erfahren konnten. Das heißt, dass quasi die Schulcurriculum geändert wird, sodass man auch diese Stimmen, diese Geschichten hören kann.
Der Historiker Robbie Aitken. Heute wurde in Berlin eine Gedenktafel für Louis Brody enthüllt.